Ihr Bund ist im Jahr 1870 entstanden. Das deutsche Strafgesetzbuch ist ebenfalls circa 150 Jahre alt. Es ist aus dem Jahr 1871 und in ihm ist der 218 von Anfang an drin gewesen. Mich hat daher spontan interessiert, was war das für eine Zeit? Was war das für ein Jahrhundert, insbesondere für Frauen, in dem die Ausbeutung besonders von Frauen und Kindern durch den aufstrebenden Industriekapitalismus in krassem Gegensatz zur Moral der bürgerlichen Klasse stand? Hier prägte der Schillerspruch von der züchtigen Hausfrau zunehmend die Familienpraxis und Frauen traten einen gesellschaftlichen Rückzug an gegenüber den vorherigen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Wo Ärzte in das Arbeitsfeld der Hebammen eindrangen und neue, nicht immer förderliche Praktiken der Geburtshilfe einführten. Unter anderem kasernierten sie ledige Frauen, ledige Mütter, auch um geburtshilfliche Versuche an ihnen zu machen. Wo der am längsten amtierende Papst, Pius IX., dem Katholizismus einen Rückzug in die Innerlichkeit verordnete, und auch mit Hilfe des deutschen Jesuiten Kleutgen neue Dogmen durchsetzte, nämlich dasjenige seiner Unfehlbarkeit und das von der Jungfrauengeburt Mariens, wohlgemerkt nicht Jesu, wie ich immer dachte, sondern Mariens, und damit die Sündigkeit der normalen Frauen nochmals zementierte. Kleutgen war es übrigens, den das Inquisitionsgericht des Vatikans kurz zuvor wegen Beteiligung an sexuellem Missbrauch, Mord und Tötungsversuchen in einem römischen Nonnenkloster verurteilt hatte, nach einem langen und sehr gründlichen Prozess. Damals gab es einen Rollback als Reaktion auf die Aufklärung, die Revolution von 1848 und die forcierte Industrialisierung. Auch heute können wir einen Rollback beobachten. Aktuell stellen sich einer Erweiterung des Freiraums von Frauen mächtige Gegenbewegungen in den Weg. Eine Studie des Europäischen Forums für Bevölkerung und Entwicklung aus dem Jahr 2018 mit dem Titel Agenda Europa legt offen, seit 2013 verfolgt das ebenso benannte ultrakonservative europäische Netzwerk, unterstützt durch Nordamerika, folgendes Ziel. Sie gehen gegen internationale Vereinbarungen im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung wie auch das Recht zum Schwangerschaftsabbruch vor. Die Agenda ist maßgeblich vom Vatikan inspiriert. Vorwiegend sind also in ihm Katholiken vertreten, aber auch fundamentalistische Protestanten aus ca. 100 erzkonservativen NGOs aus ganz Europa. Sie pflegen Kontakte zu konservativen und rechtspopulistischen PolitikerInnen und zur Bürokratie der EU, wie auch in Bayern zum Beispiel zum Kultusministerium. Sie sind unterstützt durch hochvermögende weltweite Geldgeber. Radikale Feministinnen, radikale homosexuelle Gruppen und radikale Säkularisten, Sie hören hin, werden als Feinde benannt. Sie fordern zur Einschüchterung der Gegner, Verleumdung und sogar zu offener physischer Gewalt gegen sie auf. Unter anderem in Polen, aber auch in anderen Teilen Europas waren sie politisch erfolgreich. Ich sehe hier Parallelen zu dem Debakel um die lila Beleuchtung des Münchner Rathauses am Internationalen Tag für das Recht auf Abtreibung. Das Bayerische Bündnis weckt mit 218, zu dem auch ich gehöre, hatte diese beantragt. Sie war vom demokratisch gewählten Oberbürgermeister beschlossen, bis die Regierung von Oberbayern sie der Stadt untersagte, am selben Tag übrigens, wo sie stattfinden sollte noch. Ich persönlich vermute, dass der Münchner Erzbischof, der gegen die Beleuchtung intervenierte, nicht von selbst auf diese Idee kam. Während der Aktion auf dem Marienplatz sah ich, wie Abtreibungsgegner mit Postern schweigend das Rathaus umwandelten. Zurück zum Jahr 1871. Da erhielt das gerade geeinigte Deutsche Reich ein neues Strafrecht. Es ist grundsätzlich als ein gut gemachtes Gesetz anerkannt und gilt in den meisten Teilen bis heute. Es zählte die Abtreibung entsprechend der christlichen wie traditionellen Auffassung zu den Tötungsverbrechen, wie auch seine Vorgänger schon. Und das ist auch heute noch so. Die Kriminalisierung der Abtreibung beruhte unter anderem auf der Verurteilung der nichtehelichen Geburt. Die Diagnose der Juristen und der Ärzteschaft lautete, deren Ursache sei eine Verderbtheit des Gemüts, eine Abwesenheit aller edleren Gefühle und sinnlich niedere Triebe. Die Zahl der Abtreibungen hingegen in Deutschland war gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit geschätzten 300.000 bis 500.000 im Jahr hoch. Das heißt, das Gesetz hat nichts bewirkt. Heutige Rechtslage. In Deutschland ist der Abbruch der Schwangerschaft durch die Frau ein Tötungsverbrechen. Er bleibt für sie jedoch straflos, wenn sie zuvor zwangsberaten wurde oder wenn die Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung entstand oder wenn eine Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit besteht. Eine Ärztin wird bestraft, wenn sie den Abbruch nach den gesetzlichen Fristen durchführt, die Beratung der Frau unterlässt oder ohne Gefahr für Leib oder Leben der Frau handelt. Seit der Einführung der Fristenlösung 1992, Sie erinnern sich vielleicht, 1974 die erste Fristenlösung, dann ein langer Prozess über die Verfassungsgerichtsbarkeit. Also seit 1992 befasste sich der Gesetzgeber mit der Materie erst 2019 wieder. Und zwar mit dem sogenannten Werbeverbot gemäß 219a. Der entstand übrigens im Jahr 1933. Auch der neue 219a sagt nun, wie zuvor, sinngemäß, es bleibt Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft, wenn jemand öffentlich, zum Beispiel auch im Internet, und seines unter Umständen sehr geringen Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs anbietet. Neu und ergänzend heißt es nun im Gesetz zur Verbesserung der Information zum Schwangerschaftsabbruch: ÄrztInnen dürfen öffentlich benennen, dass sie Abtreibungen durchführen oder auf Ärztelisten und Beratungsstellen hinweisen. Sie haben aber kein Recht, im Web über ihre Methoden zu informieren oder über die Art und Weise ihres Angebots. Medikamentös, narkosefrei, das erachtete ein Berliner Gericht schon als verbotene Werbung. Auch die Betäubungsarten, die für Frauen sehr wichtig sein können, dürfen nicht benannt werden. Es gibt für Frauen somit keine ausreichende Information zu den Arztleistungen, bevor sie einen Abbrucharzt aufsuchen. Die Liste der ÄrztInnen ist von der Bundesärztekammer erstellt und wird auf einer Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veröffentlicht. Sie enthält neben den Adressen nur Bezeichnungen wie operativ oder medikamentös oder beides. Dort sind derzeit für alle mit der Postleitzahl 8 beginnenden Bereiche Bayerns nur 6 ÄrztInnen zu finden, die Abbrüche durchführen. Und diese fast ausnahmslos in München. Demonstrationen der AbbruchgegnerInnen vor den Einrichtungen könnten dafür durchaus ein Grund sein. Der Deutsche Juristinnenbund sagt, sachliche Informationen über einen zulässigen Schwangerschaftsabbruch dürfen nicht strafbar sein. 219a verletzt gleich mehrere Grundrechte, unter anderem die Berufsfreiheit der ÄrztInnen, so auch das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung und Informationsfreiheit. Zudem auch den Gleichheitsgrundsatz. Es gibt nämlich keine reproduktionsbezogene medizinische Dienstleistung für Männer, über die nicht sachlich in der Öffentlichkeit informiert werden darf. Auch mein Fazit lautet, 219a ist verfassungswidrig. In keinem anderen europäischen Land wird sachliche Information zum Schwangerschaftsabbruch vergleichbar kriminalisiert. Nirgendwo gibt es eine Zwangsberatung. Staaten sind dazu verpflichtet, den tatsächlichen Zugang zu erlaubten Formen von Schwangerschaftsabbruch und die Information dazu zu sichern. So sagen es die UN-Frauenrechtskonvention für die ganze Welt und auch die WHO. Die Große Koalition hat sich mit der Novelle vom März 2019 erneut dafür entschieden, die Frau moralisierend zu verdächtigen und zu kriminalisieren und mit ihr die ÄrztInnen. Der Abbruch könne in der Öffentlichkeit als etwas Normales erscheinen und kommerzialisiert werden, so die Gesetzesbegründung. Sie unterstellt den Frauen also, so unmoralisch und verantwortungslos zu sein, dass sie sich zu einer Abtreibung überreden lassen. Diese Einsicht hat mich dazu gebracht, auch mit der Fristenlösung nicht mehr einverstanden zu sein. Und dies, obwohl ich sehr lange mit dieser Beratungslösung an sich sehr zufrieden war, weil die schwangeren Beratungsstellen ein riesiger Gewinn für unsere Gesellschaft sind, für junge Familien und besonders auch für Migrantinnen. Der meistgebrauchte Strafrechtskommentar von Fischer sagt zu 218, dass normative Forderungen, die den leitenden gesellschaftlichen Prinzipien entgegengestellt sind, nicht befolgt werden. Sinngemäß, sagt er, nur wenn man bei uns mit Kindern wohlhabend werden könnte, wäre die Realität des Abbruchs eine andere. Angesichts dessen bezeichnet er, zu meiner Überraschung übrigens, das Beklagen von Unmoralität der Abtreibung als naiv, heuchlerisch und sozial wirkungslos. Rita Süssmuth hat es 1992 in der Debatte um die Fristenlösung so gut gesagt. Niemand wird das Kind gegen die Mutter retten können. Deswegen geht es nur mit der Mutter. Wir fordern, dass die Frauen- und elternverachtende Realität der Paragraphen 218 und 219a ein Ende findet. So wie es ja auch in Kanada keine Fristen gibt und wie seitdem auch die Abtreibungszahlen bei ihnen in keiner Weise heraufgegangen sind. Bei uns übrigens auch nicht. Die Abtreibungszahlen nehmen in der Tendenz ab. Die Anzeigen der Abtreibungsgegner haben die Öffentlichkeit eigentlich erst aufmerksam gemacht, dass hier ein Missstand besteht. Unser bayerisches Bündnis mit SPD- und GrünenpolitikerInnen und Organisationen wie Pro Familia zeigt, dass unsere Vorstellungen in immer weiteren Kreisen bekannt werden. Danke Ihnen daher auch für den Platz hier heute.